Ich bin in Köln-Porz geboren. Meine Eltern haben eigentlich schon in Flittert gelebt, Köln-Flittert. Und da damals das Porzer Krankenhaus das einzige Krankenhaus war mit Kinderklinik, sind sie nach Porz und da bin ich zur Welt gekommen, aber dann auch direkt nach Flittert gezogen. Mein Vater ist 68 nach Deutschland gekommen. München, Köln, Ostheim. Der hat hier in einer Autobatteriefirma in Greenberg gearbeitet. Ein paar Jahre und dann ist er zu Ford gewechselt. Ja, ich meine, die Autobatteriefirma ist auch eine ungesunde Produktion. Mein Vater ist nicht aufgrund von Arbeit nach Deutschland gekommen. Der ist mit meiner Mutter in Anführungszeichen durchgebrannt. Die haben geheiratet gegen den Willen der Eltern, meines Vaters. Und dann gab es ein bisschen Probleme. Und meine Mutter hat gesagt, zwar leben wir, du hast Arbeit, aber lass uns was Neues beginnen. Und mein Vater sagt immer, ich konnte ihr keinen Wunsch ausschlagen, also sind wir nach Deutschland gekommen. Also beide waren zufrieden. Also das war ja auch der große Streitpunkt zwischen meinen Eltern und mir. Wenn ich immer gesagt habe, dieses Land kotzt mich einfach an, dann haben sie gesagt, aber dieses Land hat sich mit ernährt. Und in diesem Land konnten wir dir ein Leben geben, das wir vielleicht in der Türkei nicht gehabt haben. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber du verstehst sie nicht, wenn sie dich beleidigen. Du verstehst nicht, wenn sie von oben herab sind. Und dann hat mein Vater gesagt, manchmal ist nicht verstehen und nicht verstehen wollen eine ganz große Tugend. Also sie haben eine große Kapazität an Leid ertragen gehabt, auch für die Familie. Und aufgrund der Biografie meiner Mutter, Scheidungskind, Probleme hat bei der Oma gelebt, früh geheiratet mit meinem Vater. Meine Mutter war immer eine Kämpferin. Und mein Vater war der größte Unterstützer meiner Mutter. Wir wussten eigentlich, so sehr wir auch mit dem Schwarzkopfsein rumgespielt haben, wussten wir, dass unser Zentrum hier sein wird. Wir haben auch alles Dinge, also ich habe Dinge studiert, so Englisch und Geschichte. Das sind keine Berufe, die du in der Türkei, womit du deinen Lebensunterhalt einfach damals verdienen kannst. Also wir waren keine Wirtschaftler, aber trotzdem war es schlimm. Egal, du konntest studieren, du konntest Abitur machen und trotzdem liebst du immer der Kanake. Und das ist ja das Unglaubliche. Wir sind in einem neuen Jahrzehnt, in einem neuen Jahrtausend, in einem jungen Jahrtausend und du kriegst immer noch keine Wohnung mit dem Namen. Wir erleben das. Aber wenn wir es gesagt haben, haben sie immer gesagt, ach, übertreib doch nicht. Ich finde das ganz schlimm, dass man Menschen den Intellekt abspricht, gewisse Dinge zu erkennen und zu erspüren und auch mitteilen zu können. Das ist noch schlimmer als die Alltagsabneigung der Menschen, also dass die dir keine Wohnung geben. Das macht dich wütend, aber wenn Leute, von denen du erwartest, dass sie irgendwie Verständnis haben könnten, dann sagen, das hast du bestimmt falsch verstanden. Dann sage ich, bin nicht blöd. Und ich wünsche mir auch so ein Leben nicht. Also was habe ich davon, wenn ich sage, ja, ich werde diskriminiert? Was bringt es mir, ich als jemand, der hier im Leben angekommen ist, mit dieser Opferrolle zu prahlen? Oder, ja, ich habe aber auch in einem türkischen Viertel manchmal Angst. Sorry, was heißt das jetzt? Also natürlich gibt es auch in migrantischen Vierteln Gewaltbereitschaft. Also wir sagen ja nicht, dass es das nicht gibt. Ja, aber lass uns an der Gewaltbereitschaft arbeiten und nicht daran, wer es gemacht hat. Ja, und dann sage ich da, ihr es besser wisst und das immer propagiert, dass ihr es besser wisst, fangt doch mal an. Und dann werden die Eingeborenen da hinten auch euch folgen. Also das ist immer so, und lasst uns doch vor der eigenen Tür erstmal kehren. Und wenn wir sagen, wir haben eine Form des Zusammenlebens gefunden auf Respekt und Solidaritätsbasis, dann können wir nach außen gucken. Also, die Arbeitskollegen von meinem Vater sind die ersten Lädengründer von der Kolbstraße. Also die haben alle bei Ford gearbeitet. Zum Beispiel Mehmet Amca von Melbourne, der hat auch früher bei Ford gearbeitet. Und der kannte eben meinen Vater, der hatte viele Freunde dort. Und wir sind da, haben uns die Haare schneiden lassen. Aber da gab es keine Friseure. Früher war das in einem Café auf der Toilette so ein Friseur aus der Türkei, der die Haare geschnitten hat. Meine Freunde haben dort gelebt, meine Schule war in der Nähe. Wir sind immer da essen gegangen. Ich habe eine Zeit lang Fußball gespielt bei Anadoluspor. Von der Moschee war das der Verein. Und dann bin ich 2003 auf die Heuweider Straße gezogen. Aber war viel weniger auf der Kolbstraße als vorher. Ich meine, und damals gab es eben kein Digitürke zu Hause. Und ich habe mit meinem Vater die Spiele gesehen. Das letzte Spiel, das ich mit meinem Vater geguckt habe, war, als Beşiktaş gegen Galatasaray 1-0 gewonnen hat und Meister geworden ist. Und das sind so ja, unsere Freunde, die in Mülheim gelebt haben, waren ständig da, Fastenbrechen da. Also irgendwie war die Kolbstraße das Heimatgefühl unserer Eltern. Also es war so ein Bild, wie sie es immer gesehen haben. Und die Weidengasse hier auch, da waren ja auch ganz viele, die unsere Eltern kannten. Ja, also ich war 7, 8, 9, habe gerade mit der Realschule angefangen, 80. Bin 73 geboren, 80 habe ich mit der Grundschule angefangen, klar, 84. Und ab 84 Realschule, damals noch Pestalozzi, dann Danzia und jetzt Johann Wendel. Und daneben mit In meiner Studienzeit mit 22 habe ich da Fußball gespielt, oder 23. Ja, und 2003, genau als ich 30 war, habe ich geheiratet und bin dann dahin gezogen. Auf die Olweiler Straße. Das waren ja alles, wie gesagt, Imbissbuden, die eher darauf spezialisiert waren, auf die Hand und dann weiter. Suppenküchen gab es, also das erste Restaurant war ja ein Suppenladen. Und dann kam erst Döner und so weiter. Es waren aber immer schon Export-Import-Läden. Und Arif Abi, Arif Sadic, hat unsere Musikkassetten verkauft damals, die wir in der Türkei produziert haben. Also wir waren immer ein Teil, unser Leben war immer ein Teil von der Kolbstraße und die Kolbstraße war immer ein Teil von uns. Ich weiß, bis heute gibt es eine Absprache, die haben irgendwann eine Absprache getroffen, keine Politik auf der Straße. Wir ernähren uns von der Straße, kennen uns alle seit 20, 30 Jahren. Das gibt mich, da wissen zwar viele, dass aus dem kurdischen Gebiet kommt oder aus Kurdistan, die andere aus dem Schwarzmeergebiet, die kennen sich. Also das ist, ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt wäre das schon krass. Also da, so ist auch die Community, die türkische Community, sehr schwer zu spalten hier in Deutschland, weil Leute, die sich jahrelang kennen und zusammen auf dieser Straße sich ernährt haben, leben auch weiter. Also die Kolbstraße ist so, die hält eben zusammen. Das ist wirklich so. So wie ich es mitbekommen habe. Natürlich gibt es da geschäftliche Probleme, Alltagsprobleme. Das gibt es, das ist auch normal. Ich meine, die gibt es auf der Schillergasse auch. Brauchen wir keinen Mythos draus zu machen. Aber für uns war es cool, unseren deutschen Freundinnen und Freunden immer die Kolbstraße zu zeigen. Das ist unsere Straße. Hier sind unsere Regeln. Und sie haben hier die Straße vollkommen aufgewertet, die Menschen. Es war eine total herabgekommene Straße, nachdem Ferdinand Guillaume weggezogen ist. Prostitution, Schlägereien. Also was vor, in Anführungszeichen, den Türken war, war tausendmal schlimmer als das, was die Türken mit reingebracht haben. Nach dem Anschlag war das plötzlich total vergessen. Also es war so, ich habe in Deutsch bei einem Rückversicherer gearbeitet und bekomme einen Anruf von einem sehr guten Freund und er meint, wo bist du gerade, geht's dir gut? Ich so, ja, ja, ist gut, was ist los? Und dann meinte der, bei euch auf der Straße ist eine Bombe explodiert. Da bin ich ins Internet gegangen und dadurch, dass ich das im Internet gesehen habe, war das für mich so, als ob ich so einen Anschlag irgendwo in einem anderen Land gesehen hätte. Also ich habe gar keine persönliche Bindung dazu. Erst als ich dann am Abend nach Hause gehen wollte und die ganzen Absperrungen und die Polizei und so gesehen habe, dachte ich, ich habe echt Glück gehabt, weil 8 Stunden vorher, vor dem Anschlag, bin ich genau über die Straße gegangen. Und dann fängst du an zu arbeiten. Meine Mutter hat in der Zwischenzeit angerufen, meinte, du kommst jetzt sofort nach Hause, also nach Flittert, da bleibst du nicht. Aber dann 2, 3 Tage, dann hat der Chili gesagt, terroristisches, könnte einen terroristischen Hintergrund haben, aber dann sofort revidiert aus dem Milieu, was auch immer das Milieu ist auf der Kolbstraße. Und dann war für uns klar, wenn sie explizit sagen, es waren keine Rechtsradikalen, dann waren es Rechtsradikale. Und das andere war natürlich auch keine Nagelbombe. Streit zwischen 2 Geschäftsleuten, die zünden doch keine Nagelbombe. Ich meine, der schadet doch jedem da. Eine Nagelbombe soll doch so viele Menschen töten wie möglich. Also, aber dann waren wir auch, was so 300, 400 Meter alles absorbieren können, waren wir, also ich war raus. Wir haben mit den Freunden darüber geredet, was ist jetzt, was macht die Polizei. Aber diese ganze Stigmatisierung, und wie zum Beispiel Özcan Abi von den Beamten behandelt wurde, das ist der Friseur, was der alles durchleben musste, dass Hassan so schwer verletzt war und so. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, dann haben wir uns bei Özcan Abi die Haare schneiden lassen. Und irgendwie hat Özcan einen Witz gebracht, da meinte einer, ey, jetzt haben die schon eine Bombe vor deinem Laden hochgehen lassen und du bist immer noch der gleiche geblieben. Brauchst du eine Atombombe oder was? Und alle haben gelacht, Punkt. Aber dann, als es dann rauskam, dass es Nazis waren und mit der Schredder-Aktion kam erstmal raus, was da alles passiert ist, was die Menschen durchmachen mussten. Und dann haben wir ja mit Freundinnen und Freunden Dostoevsky-Masse gegründet und Filme gezeigt auf der Straße, vom Mauerfall bis zur Nagelbombe, haben ein Buch herausgegeben mit dem Titel, haben so jeden Donnerstag 1,5 Monate lang immer Filme gezeigt, wie zum Beispiel Revision oder Rostock-Lichtenhagen und haben dann Menschen sprechen lassen, die das alles miterlebt haben. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer haben daraus mit uns angefragt und haben die Initiative Kolbstraße überall gegründet. 2004 ist die Bombe explodiert, 7 Jahre. 2011 hat sich ja der NSU angeblich selbst enttarnt. Die Leute waren sich ja sicher, wer es war. Ich meine, Arif Abi sagt, zu den Polizisten, als ich zu Boden fiel, wusste ich, das können nur Leute sein, die Ausländer hassen. Und der Polizist bringt ihn ja zu schweigen. Er sagt, das sagst du nie wieder. Und diese Maschinerie der Behörden und der Medien, das immer wieder vorwerfen, dann suchst du dir irgendwann einen Schuldigen und akzeptierst auch, dass es vielleicht einer von uns war, Weil du brauchst dich entschuldigen. Sonst lebst du immer mit dem Damoklesschwert über dem Kopf. Es kann dir immer wieder passieren. Und da war an einem Punkt, hätte die Straße zerbrechen können, aber dann kam eben die Initiative. Also, der NSU enttarnt sich selber, es kommen doch Nazis, es stürmen wieder alle auf diese Kolbstraße und filmen, oh, ihr Armen, nö. Arm waren sie nicht, wütend waren sie. Dann kam die Wut und die Enttäuschung. Und nicht wegen den Nazis. Weil, weißt du, wir wissen doch alle, wer unsere Feinde sind. Auch von deutschen Menschen, wenn wir jetzt so in Nationalitäten sprechen, die frei, autark und selbstbestimmt leben. Es geht nicht nur um die migrantische Gesellschaft. Aber die Enttäuschung über die Behörden, über die Medien, über die Nachbarschaft, das war die zweite und die viel verletzendere Bombe. Köln hat doch nie akzeptiert, dass das ein Anschlag auf eine Kölner Straße war. Lass es doch heute mal Türkenstraße, migrantisches Milieu, türkische Geschäftsleute, Arbeitsmigrantin. Aber es war ein Anschlag auf eine Kölner Straße, auf einen Teil der Kölner Stadtgesellschaft. Und das wird bis heute kaum gesagt. Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, wie konnte das passieren, auch wegen der räumlichen Nähe, dass wir die ganze Kriminalisierung über Jahre hinweg und Stigmatisierung nicht so miterlebt haben. Und warum die Menschen nicht mit uns geredet haben. Ich meine, nicht nur die direkt von der Bombe verletzt wurden, die ja auch verhört und etc., ja, beschuldigt. Und dann haben wir gesagt, jahrelang durften diese Menschen nicht reden. Wir bieten ihnen eine Plattform, auf der sie reden dürfen oder können, wenn sie wollen. Also es gab nie die Prämisse, ihr müsst jetzt reden, sondern nur wollt ihr reden, wenn ja, wann? Und wir geben euch so viel Halt, hoffentlich, dass ihr dann redet. Und das war die große Stärke und ist die große Stärke der Initiative. Und weißt du, wir können die Menschen nicht zwingen. Ich mag auch keine Politik überstülpen über andere. Wir helfen euch jetzt, damit ihr eine Stimme bekommt. Diese Menschen haben eine Stimme und sie bestimmen, wann sie diese Stimme einsetzen wollen oder auch nicht. Ja. Initiative Kolbstraße ist überall. Und den Namen hat zum Beispiel auch Özcan Abi, Herriyet Kolbstraße. Das ist ja so ein Fußballslogan, Herriyet Beşiktaş oder Herriyet Fenerbahçe. Und dann hat er das gesagt und daraus wurde dann Kolbstraße ist überall. Aber ich glaube, die haben jetzt gerade andere Probleme, IG-Vorstand und so weiter. Und das sind der Alltags- und die sind wieder zurück in den Alltagsproblemen. Und das haben wir zum Beispiel auch respektiert. Wir haben nicht immer gesagt, wir müssen jetzt Politik machen, weil ich meine, die ernähren sich durch ihre Läden. Ja? Und es ist natürlich einfach, von außen zu kommen, wir zeigen euch jetzt Politik. Also so einen Grundzusammenhalt gibt es, aber der ist, wie in einer Familie auch, natürlich auch manchmal auf dünnem Eis und manchmal nicht. Also das Mahnmal zum rassistischen Nagelbombenanschlag auf der Kolbstraße, aber auch für die Propsteigasse, muss an die Ecke Stanzenstraße kommen. Das ist nicht verhandelbar. Und die Stadt hat Möglichkeiten, diesen Wunsch der Straße auch realisieren zu können. Und ich rede hier nicht vom Vorkaufsrecht, das es gibt. Es gibt noch keinen Bebauungsplan. Die Stadt könnte jetzt so sagen, ihr müsst bei dem Bebauungsplan auf das und das achten, geht dahinter in die Höhe und lasst diesen Platz frei, dann kann das Mahnmal sein. Das könnte die Stadt sagen, aber die Stadt zieht sich vollkommen raus und lässt es nur den Investoren. Und das Kapital siegt wieder über die Menschlichkeit. Und als der Ulf Aminde diesen Entwurf eingereicht hat bei der Ausschreibung, war ganz klar, dass er diesen Platz dafür haben will. Also es ist nichts Neues. Es ist auch keine Extrawurst. Es ist einfach ein Grundrespekt von Menschen, die jahrelang gequält wurden. Deswegen, Herkesenmeserne, der Platz für alle, muss an die Ecke der Schatzenstraße. Auch wenn sie nicht so aktiv sind bei Aktionen, die hören ganz genau hin. Weil im Endeffekt schließen sie auch darauf, was hat sich auf der Ebene von Respekt und Augenhöhe in der Diskussion getan in der Gesellschaft. Die denken sogar nicht nur darüber, die denken schon 10 Schritte weiter. Hat sich was verändert gegenüber 2004? Und ziehen ihre Schlüsse. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele, die sehr hellhörig sind. Und ehrlich gesagt ist es jetzt genau so ein, kein Rassismus, das kann man nicht sagen, aber so ein Herabwürdigung. Ja, ihr wollt immer eine Extrawurst, das wird ja auch gesagt, ihr wollt eine Extrawurst mit der Schanzenstraße. Stellt euch nicht so ein, das kann man ja auch irgendwo anders hinbauen. Lasst uns das in die Innenstadt bauen. Und dann kommen sie ja hin und versuchen ja die Betroffenen untereinander auszuspielen und sagen, ja, Hämmer, warum will denn unbedingt die Kolbstraße für das Gedenken an die beiden rassistischen Bombenanschläge ihr Mahnmal an der Kolbstraße haben. Ist das nicht respektlos? Was soll denn die Familie auf der Propsteigasse sagen? Und da hat die Familie ganz klar gesagt, nein, wir finden es richtig. Also sie haben es nicht geschafft, aber sie wollten. Es gibt ja, ich weiß immer mit türkischen Sprichwörtern rum, der Mensch geht von sich aus, wenn er argumentiert. Und sie gehen von sich aus und sagen, ja, ich würde dann Kompromisse eingehen oder mich kann man so spalten, aber hat nicht funktioniert. Die Familie hat gesagt, nein, wir wären glücklich, wenn es auf der Kolbstraße ist, weil es da viel mehr Menschen sehen, weil es ein würdiger Rahmen sind, als ob sie bis dato für einen rassistischen Anschlag 2001 irgendwas Würdiges hingestellt hätten. Da ist eine Plakette, die von Antifaschisten und Antifaschisten hing, angebracht wurde. Die Stadt hat immer noch nichts geleistet. Die Plakette, die ganz oft von Neonazis und Rechten noch beschmiert wird, ja, wurde von Aktivisten und Aktivisten dahin gesetzt. Und das ist doch, was wollen die denn uns erzählen? Von Würde und Respekt. Das sage ich auch meinen Schülern. Ich kann 10 Jahre über Respekt reden und mit einer Handlung all das, was ich in 10 Jahren gemacht habe, kaputt machen. Nicht, was ihr sagt, ist wichtig, sondern wie ihr handelt, ist wichtig. Und da hat sich nichts geändert. Also die Stadt, um es gelinde auszudrücken, verhält sich sehr unglücklich. Menschlichkeit ist eben doch dann nur das Zweitwichtigste im Leben. Und ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Wir hatten mal eine Diskussion mit einem Pfarrer, da sollten wir mit Bejerano und Michael von Mafia in der Kirche spielen. Und er fragte mich erstmal, spielst du überhaupt in der Kirche? Das ist Gottes Haus. Also ich faste und ich bin auch religiös und das ist Gottes Haus. Außerdem, ich werde nicht verglühen in der Kirche. Dann hat er so gelacht und dann meinte, ja, ist auch eine sehr schöne Kirche. Dann meinte ich immer, schön wird ein Gebäude. Erst mit den Menschen, die reingehen. Das gilt für jeden Verein, für jede Institution. Darum arbeite ich nicht mit dem Schauspiel, sondern mit den Menschen, die rein zufällig für das Schauspiel arbeiten. Mit Nuran, mit Thomas Laue, der Dramaturg, der wirklich viel bewegt hat in der Zeit. Und die Lücke, da gab es ja die Kolbstraßen-Trilogie, Lücke, Glaubenskern von Istanbul mit Dornabe. Und es war eine Sprache für die. Und dann bist du im Publikum, gibt es Publikumsgespräche. Waren denn auch die Bewohner der Kolbstraße da? Ich denke mir so, das ist doch gar nicht die Prämisse. Die wissen, wie das abgelaufen ist. Ihr müsst hier kommen. Da habe ich mir sehr viele Freunde an dem Abend geholt. Aber weißt du, da ist mir auch egal, wer kommt. Die kommen, sind immer die Richtigen und mit denen kann man diskutieren. Nee, was sie gesagt haben, bei der Lücke zum Beispiel, wir sind ja vorher dann immer über die Straße gegangen. Das war witzig, dann sind die Händler, da sind sie wieder. Weißt du, und es war schon okay. Und ich fand die Idee einfach mega, eben nicht nur ins Theater spielen. Ja, wir waren in Mülheim im Theater. Toller Ort, dass sie auch die Straße sehen, eine Verbindung schaffen. Und nachher bin ich mir sicher, dass viele auch so auf die Kolbstraße gegangen sind. In meinem Umfeld waren viele Menschen, wir waren noch nie da. Dann höre ich so, ich bin gerade auf der Kolbstraße essen. Also, ich glaube schon, dass das Schauspiel so ein nachbarschaftliches Verhältnis geschaffen hat. Ich bin glücklich mit den Menschen. Ich bin glücklich mit den Menschen, mit denen ich mich verstehe. Und manchmal sind Veränderungen gut, manchmal tun Veränderungen weh. Natürlich ist jetzt ein anderer Brandherd mit den Sinti und Roma, mit den bulgarischen Türken. Es gibt Probleme, auch glauben wir, auch in 5 bis 10 Jahren wird es die nächste Stufe mit was anderem geben. Unsere Aufgabe ist es, den Leuten irgendwie die Augen aufzumachen. So wie ihr über sie jetzt redet, wurde früher über euch geredet. Und da wird es Menschen geben, die sagen, ja, okay, das stimmt. Da wird Menschen geben, ja, aber die und die benehmen sich so. Dann kann man sagen, ja, das, ihr habt auch recht. Also dass das alles keine Englein sind, ist auch klar. Aber lasst uns an Menschen abarbeiten und nicht an Gruppen abarbeiten. Also wenn jemand missgebaut hat, dann sprecht es an. Da ist es auch vollkommen normal, dass ihr die Polizei ruft oder nicht ruft. Aber ob es jetzt viel schlimmer geworden ist, weiß ich nicht. Klar, die Alten sagen, ja doch. Das haben die in Flittert auch gesagt, nachdem da ganz viele Migranten hingezogen sind. Ganz ehrlich, Veränderung, das Leben ist Veränderung. Und wenn wir immer an dem Alten festhalten, dann werden wir auch nicht weit kommen. Und wenn du selber nicht gefestigt bist in deinem Charakter und in deiner Lebensform, dann wirst du immer Angst haben auf Veränderung. Und manchmal tun Veränderungen weh und manchmal muss man sie ablehnen, Punkt. Im Endeffekt ist das doch Leben.